HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Professor Dr. Susanne Schröter. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethnologie an der Frankfurter Goethe-Universität und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam. Herzlich willkommen, Frau Professor Schröter.
Ja, guten Tag.
Frau Schröter, für Ihr aktuelles Buch haben Sie 15 Moscheen und islamische Kulturvereine in Wiesbaden einer genaueren Betrachtung unterzogen. Für das Studium des globalen Islam muss man Wiesbaden gar nicht mehr verlassen, oder?
Naja, wir sind in einer globalisierten Welt. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und das nicht erst seit gestern. Von daher haben wir natürlich sehr viele Kulturen bei uns. Gerade im Rhein-Main-Gebiet ist ja die multikulturellste Region Deutschlands. Da muss man sich nicht unbedingt außerhalb dieser Region bewegen, um guten Kontakt zu anderen Kulturen zu haben, um vieles zu lernen über Menschen, die aus ganz anderen Regionen der Welt kommen. Aber es schadet definitiv nichts, wenn man auch hin und wieder reist und sich dann doch nochmal ein anderes Bild verschafft.
Darauf werden wir sicherlich im Rahmen unseres Gesprächs nochmal zurückkommen. Bleiben wir erstmal in Wiesbaden und bei den Moscheen, die Sie besucht haben. Insgesamt ist die Diskussion, hat man ja den Eindruck, in Deutschland ziemlich polarisiert. Also für die einen sind Muslime eine diskriminierte Minderheit, für die anderen Fremde, die man am liebsten wieder loswerden würde. Reizworte sind da Kopftuch, Niqab, Burkini, Ehrenmorde, Salafismus, IS-Terrorismus. Die Liste ist lang und unerquicklich. Untersuchungen zeigen aber, dass nicht-muslimische Deutsche eigentlich herzlich wenig Ahnung vom Islam haben. War das für Sie der Hintergrund, mal Fakten bekannt zu machen, also wirklich an der Basis zu zeigen, wie funktioniert es in den Moscheen?
Ja, nicht nur das, sondern ich selber habe gemerkt, ich weiß mehr über den Islam, wie er in Tunesien, in der Türkei oder in Indonesien gelebt wird, als in Deutschland. Also aus eigener Anschauung. Ich bin ja Ethnologin, das heißt, ich interessiere mich, was die Menschen wirklich denken, und zwar jeder und jeder Einzelne. So arbeiten wir eben in der Ethnologie, dass wir uns möglichst nah mit Menschen beschäftigen, auch lange mit ihnen beschäftigen, dass wir Forschungsbeziehungen eingehen. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich lebe zwar in einer Stadt, in der es sehr viele Muslime gibt, aber über die weiß ich doch herzlich wenig. Abgesehen von den Dingen, die man ja so kennt. Man hat eine türkische Gemüsefrau oder man hat mal einen Nachbarn, von dem man weiß, dass er Moslem ist. Aber auf jeden Fall habe ich da eine deutliche Lücke bei mir selbst entdeckt und habe gedacht, ich will mal meine eigene Stadt erkunden mit dem Blick auf die Muslime, die dort leben.
Sie haben die Methode der Ethnologen angesprochen. Das ist so etwas wie teilnehmende Beobachtung. Also Sie haben Gespräche geführt mit Muslimen. Sie haben aber auch an Veranstaltungen teilgenommen. Das Buch heißt Gott näher als der eigenen Halsschlagader, fromme Muslime in Deutschland. Als ich es gelesen habe, habe ich nachher gedacht, es ist eigentlich ein großer Beleg für diesen Satz, den man sehr oft hört. Den Islam gibt es gar nicht, sondern unterschiedliche Formen.
Ja, ganz genau. Das war das Erste, was wirklich belegbar war, dass die Muslime und Musliminnen höchst unterschiedlich sind. Sie sind nicht nur unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Herkünfte haben, weil sie unterschiedlichen Rechtsschulen angehören, weil sie Schiiten, Ahmadis, Sunniten sind, sondern selbst in den Moscheegemeinden, von denen man ja annimmt, sie könnten ganz homogen sein, selbst da sind die Individuen keineswegs gleichgeschaltet, sondern sie haben ihre eigenen Köpfe und sie überlegen sich, wie sie mit ihrer Religion hier in Deutschland umgehen, was ihnen dabei wichtig ist, welche vermeintlich islamischen Regeln sie beherzigen, welche sie aber auch völlig außen vor lassen. Also eine große Individualität, eine große Vielfältigkeit habe ich entdeckt. Und das ist ja eigentlich ein sehr schönes Ergebnis.
Frau Schröter, ein schönes Ergebnis, zum Teil für jemanden, der jetzt nicht so im Thema steckt, auch völlig unübersichtlich. Also da gibt es eher die türkisch basierten Kulturverbände zum Beispiel, also DİTİB, da waren Sie in einer Moschee, VIKZ zum Beispiel, Miligürisch. Dann bei Schiiten, die offensichtlich bei uns zahlenmäßig gar keine so große Rolle spielen. Also Iraner und Afghanen sind da in der Hauptsache. Ahmadiyya haben Sie schon erwähnt. Die werden dann von Sunniten und Schiiten überhaupt nicht anerkannt. Also es ist wirklich ein ganz buntes Bild. Wo war für Sie der Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, das ist ein Islam, der kommt noch am nächsten dem, wo man sagen könnte, das ist mit dem westlichen Leben hier kompatibel?
Naja, man kann das kaum sagen, der eine ist es und der andere ist es nicht. Es hängt sehr stark davon ab, wie eine Moscheegemeinde beispielsweise geführt wird. Die VIKZ-Moschee in Wiesbaden, Verband Islamischer Kulturzentren, das ist auch ein türkischstämmiger Dachverband, eine hierarchische Organisation, die lange im Verdacht stand, sehr wenig offen zu sein, den Kontakt mit Nichtmuslimen zu verhindern, merkwürdige Strukturen zu haben. Mhm. Und diese Gruppe jetzt hatte in Wiesbaden während meiner Forschungszeit einen neuen Imam, einen neuen Vorstand. Das waren alles ganz offene Leute und die haben ihre Moschee zu einem Ort der Begegnung mit der Stadtbevölkerung gemacht, das ganz ausgezeichnet war. Die haben ihre Jugendlichen in den Stadtjugendring geschickt. Die haben Jugendleiterausbildung gemacht. Also die haben sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Gemeinde gewandelt, die man richtig als Vorzeigegemeinde bezeichnen kann.
Frau Schröter, wie haben Sie denn überhaupt Kontakt aufgenommen? War das überall gleich leicht oder gleich schwer?
Na, das war nicht überall gleich leicht. Wir haben angefragt, ganz offiziell, mein Mitarbeiter und ich, ob wir Moscheen besuchen können. Wir haben unser Vorhaben vorgestellt. Der erste große Kontakt war am 3. Oktober, Tag der offenen Moscheen. Da sind ja viele Moscheen offen und haben ohnehin ein Programm. Da haben wir einige Moscheen schon aufgesucht und haben gebeten darum, dass man sich überdenkt, ob man mit uns zusammenarbeiten möchte. Und letztendlich haben es alle getan, manche nach langem Zögern. Und manche waren sehr viel offenherziger als andere. Bei manchen war es überhaupt kein Problem, auch private Freundschaften einzugehen und richtig enge persönliche Beziehungen zu etablieren. Bei anderen blieb es eher auf der Oberfläche. Da haben wir dann mit den offiziellen Vertretern Kontakt gehabt, die uns die offizielle Meinung über ihre Moschee mitgeteilt haben. Aber das, wie gesagt, war sehr, sehr unterschiedlich.
Frau Schröter, mir ging es so mit Ihrem Buch, dass es sehr oft so gegen meine eigene Erwartungshaltung war. Zum Beispiel Ahmadiyya, wo ich dann zu meiner Überraschung gelesen habe, die Männer kochen, die Männer waschen sogar ab, jedenfalls bei großen Veranstaltungen. Dann ist aber wieder eine absolut strikte Geschlechtertrennung. Andere, die eher dem Salafismus zuneigen, hatte man den Eindruck, da hatten sie es einfacher, mit den Leuten zu reden. Da passiert vieles, was man eigentlich nicht erwartet.
Ja, ganz genau. Auch ich war immer wieder überrascht. Ja, auch die, ich sag mal, sehr konservativen marokkanischen Gemeinden, die zum Teil bedenkliche Nähe auch zum Salafismus aufweisen, in denen habe ich das teilweise sehr, sehr einfach gehabt, mit den Frauen insbesondere gute Kontakte zu knüpfen. So gute Kontakte, dass wir uns gegenseitig besucht haben, dass die Frauen zu mir nach Hause gekommen sind. Wir haben zusammen gebetet in der Moschee die ganze Nacht, ich im Schleier, und habe von ihnen gelernt, wie man betet, was man genau macht. Das hat mir wirklich ganz tolle Einblicke in auch islamische Glaubenspraxis in Deutschland verschafft und hat mich auch sehr angerührt, muss ich sagen. Also ich habe sehr viel erfahren und erlebt, was ich schön fand. Ich kann verstehen, warum die Muslime ihr Gebet so hochschätzen, weil es was ganz Besonderes ist.
Was ist das Besondere?
Das Besondere ist, dass da eine unglaubliche Intensität und Nähe entsteht. Selbst wenn nur wenige in der Moschee sind, das verteilt man sich nicht, sondern man steht ganz eng beieinander, damit Gemeinschaft entsteht. Und dadurch, dass man nicht nur spricht, sondern dass man sich auch bewegt die ganze Zeit, da gibt es eine Dynamik, die würde ich einfach als spirituell bezeichnen. Auch wenn ich bin des Arabischen gar nicht mächtig, ich kann ein paar Grußfloskeln, aber auch nicht mehr. Selbst ohne das Verständnis des Textes, der da gesprochen wird, ist man in irgendeiner Weise ergriffen. Anders kann ich das jetzt nicht sagen. Also man ist ergriffen, man fühlt sich sehr wohl, hat auch den Eindruck, man ist gerade in Kontakt mit etwas ganz Großem. Mhm. Und dafür bin ich diesen Leuten, den Frauen insbesondere, natürlich sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese Sicht auf den Islam gezeigt haben, eine, die man in der öffentlichen Diskussion ja überhaupt nicht wahrnimmt.
Susanne Schröter ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Die Schönheit des Islam, auf die wollen wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Bleiben wir vielleicht erst nochmal ein bisschen bei den Problemen, weil bei aller Vielseitigkeit und bei der Verschiedenartigkeit der Moscheen und Kulturvereine, die Sie besucht haben. Ich habe den Eindruck, an einer Stelle sind Sie sich dann doch vergleichsweise ähnlich, dieses Verhältnis der Geschlechter zueinander.
Ja, das ist wahr. Es gibt keine Gemeinde in Wiesbaden, die keine Geschlechtertrennung praktiziert. Geschlechtertrennung immer der Art, dass der tolle Vordereingang den Männern vorbehalten ist. Die großen, schönen Gebetsräume sind die Gebetsräume der Männer. Und die Frauen gehen dann durch den Hintereingang, haben manchmal ganz, ganz schmucklose Kämmerlein, wo sie die Predigt nur über den Fernseher mitverfolgen können. Manchmal gibt es Emporen, die schon deutlich schöner gestaltet sind. Aber auch da sind sie eigentlich nicht Teil des Geschehens. Sie sind ein Stück weit abgeschoben. Und begründet wird das immer damit, dass Frauen müssen ja nicht in die Moschee gehen. Nur die Männer sind verpflichtet, jeden Freitag in der Moschee zu beten. Mhm. Die Frauen können es auch zu Hause machen. Aber für mich jetzt als ja Frauenrechtsaktivistin, die ich schon immer war, ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass Frauen im Ritus nicht gleichermaßen ernst genommen werden wie die Männer. Und dann muss man natürlich noch mal weiter nachbohren, habe ich ja auch gemacht. Wie sieht's denn aus im Alltag? Gibt es da auch patriarchalische Strukturen, an denen man eisern festhält? Oder ist es für Frauen möglich, diese Strukturen auch zu überschreiten? Und das ist nicht überall sehr einfach. Das muss man ganz klar sagen. Da wäre auch meine Kritik, die Genderstrukturen sind vielfach doch ein Problem.
Und was mir auffiel, Sie haben ja in den Gesprächen, auch gerade mit den Frauen, dieses Problem öfter angesprochen. Und dann wurde aber eigentlich von den Frauen an dieser Situation wenig Kritik geübt.
Ja, die Frauen sind in einer schwierigen Lage. Sie fühlen sich zunächst einmal als Minderheit in einer nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft und fühlen sich auch vielfach unter Druck, haben auch streckenweise Angst vor der Mehrheitsgesellschaft. Sie glauben, dass sie da nicht angenommen werden, dass das alles nicht kompatibel ist und dass sie lieber unter sich bleiben. Und auf der anderen Seite hätten sie es zum Teil gerne, dass ihre Ehemänner sie mehr unterstützen, beispielsweise im Haushalt, ja, dass sie mehr Rechte hätten. Und das versuchen sie auch zu verhandeln und haben mir auch erzählt, wie sie ihre Männer nach jahrelanger Arbeit dazu bekommen haben, dass die ihnen auch im Haushalt helfen. Gerne wird dann der Verweis auf den Propheten Mohammed herangezogen, der angeblich nun auch seine Socken selbst gestopft habe. Ich weiß nicht, ob man damals schon Socken hatte, aber er soll auf jeden Fall selbsttätig die Hausarbeit getan haben und das nicht alles seinen Frauen überlassen haben. Also dieses glorifizierte Bild des Propheten Mohammed als erstem Feministen der Weltgeschichte tut natürlich etwas dazu bei, dass Frauen sich auf einem sicheren Fundament wehnen können, wenn sie dann emanzipative Anliegen vortragen.
Sie aber sagen, die sind ziemlich am Anfang, hat man den Eindruck. Also ich meine, trägt der Mann den Müll runter? Das ist ja wirklich erstmal der Anfang der ganzen Geschichte. Weitergehende Forderungen habe ich eigentlich kaum wahrgenommen.
Ja, das ist wahr. Also man muss schon sagen, dass die muslimischen Gemeinschaften, die ich hier in Wiesbaden untersucht habe, dass die deutlich weniger emanzipativ sind als muslimische Gemeinschaften, die ich in anderen Teilen der Welt gesehen habe. Also es gibt in anderen Ländern erklärte Feministinnen unter Muslimen, gläubige Frauen, die aber genau wie emanzipierte Frauen bei uns natürlich die gleichen Rechte beanspruchen und auch haben wie ihre Ehemänner. Und da ist man bei uns teilweise doch sehr weit entfernt.
Darüber würde ich gerne gleich mit Ihnen reden, über diesen anderen Islam, den Sie ja auch kennengelernt haben. Wir haben Musik von Ihnen, Musikwünsche von Ihnen. Jetzt als erstes von Leonard Cohen, Suzanne. Warum?
Ja, ich bin aufgewachsen mit der Musik von Leonard Cohen und ich habe seine Poesie immer unglaublich geschätzt und deshalb dachte ich, das muss auf jeden Fall sein.
Das muss sein, und zwar jetzt.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
Leonard Cohen, Suzanne war das. Auf Wunsch meines heutigen Gastes im HR2 Doppelkopf, das ist Susanne Schröter. Ethnologin und Institutsleiterin Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität. Frau Schröter, Sie haben eben schon mal angekündigt, dass Sie den Islam auch ganz anders kennengelernt haben als eine freie Religion. Wo war das?
In Indonesien. Ich habe eine Zeit lang in Indonesien gelebt mit meiner Familie und bin Professorin für Südostasien, Wissenschaften mit dem Schwerpunkt Indonesien geworden. Das war meine erste feste Stelle und habe mich natürlich auch mit dem indonesischen Islam befasst. Indonesien ist die größte, bevölkerungsreichste islamisch geprägte Nation der Welt. Das vergisst man immer ein bisschen. Man denkt immer an arabische Länder, die sind ja viel kleiner. Und der indonesische Islam, der galt immer als der freundliche Islam, als der tolerante Islam, als der Islam, der so ganz anders ist. Und ich habe ihn auch kennengelernt noch als der Islam, der ganz anders ist. Mittlerweile ändert sich das ein bisschen.
Ist auch unter Druck geraten.
Er ist unter Druck geraten, ja. Aber die ersten Kontakte, die ich mit muslimischen Kolleginnen hatte, das waren Feministinnen, das waren ganz selbstbewusste Frauen, die auch den Begriff des Feminismus für sich in Anspruch genommen haben und versucht haben, die Religion und die Frauenrechtsagenda der UN miteinander in Einklang zu bringen und den Koran auch so interpretiert haben und die Überlieferungen so interpretiert haben, dass eben emanzipative Anliegen auch religiös unterfüttert wurden. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil diese Frauen enorm selbstbewusst waren, Unglaubliches geleistet haben, mutig in der Öffentlichkeit gestanden haben, ganz vieles in Bewegung gesetzt haben, bis auf den heutigen Tag, ja. Und nicht nur sie alleine als Denkerin, als Intellektuelle, als Aktivistin, sondern die haben auch Gruppen aufgebaut. Die haben kleine Lehrinstitute aufgebaut, die haben an den Universitäten Studienzirkel geleitet, also richtig eine fundamentale Grassroot-Arbeit geleistet, um einen modernen Islam zu entwickeln. Ja? Einen modernen Islam, der sich auch fundamentalistischen Bestrebungen entgegenstellen kann.
Wie wichtig war denn da die Auseinandersetzung mit dem Koran? Also es gab ja immer mal wieder die Versuche, eben auch eine feministische Interpretation des Koran, was ich mir nicht ganz leicht vorstelle. So Dinge wie, dass der Ehemann seine Ehefrau schlagen darf, stehen ja nun mal einfach drin, oder?
Die stehen einfach drin, aber der Koran ist ja wie jedes andere heilige Buch ein Buch, das man interpretieren muss. Jeden Text muss man interpretieren, jede Übersetzung ist schon eine Interpretation. Und diese Frauen, wie alle progressiven muslimischen Theologen übrigens, verwenden die historisch-hermeneutische Methode. Das heißt, sie schauen, wann und in welcher Situation ein Vers überliefert worden ist, an wen hat Gott den gerichtet. Und dann fragen sie sich, ob dieser Vers heute noch Relevanz hat. Und bei einigen Versen sagen sie, nein, der ist sehr stark kontextgebunden, und zwar an einen spezifischen Kontext im Arabien des 7. Jahrhunderts. Da hat Gott direkt zu Akteuren dieser Zeit und dieses Ortes, nämlich entweder Mekka oder Medina, gesprochen. Und das ist sehr klar, dass man den nicht in alle Ewigkeit übertragen kann.
Machen wir das doch mal an einem Beispiel klar. Also Frauen erben zum Beispiel nur die Hälfte.
Ja, und da wäre jetzt eine historische Analyse, würde jetzt dahin gehen, würde sagen, ja, bevor der Islam sich entwickelt hat, da haben Frauen gar nicht geerbt in Arabien der damaligen Zeit. Da waren sie völlig rechtlos. Und Gott hat jetzt versucht, Frauen Rechte zu geben, weil Männer und Frauen gleich sind vor Gott. Aber man konnte den Arabern der damaligen Zeit nicht gleich das Gesamtpaket servieren, sondern musste Schritt für Schritt vorgehen und hat dann gesagt, gut, Und jetzt legen wir mal fest, unter welchen Umständen wer was zu erben hat. Und dann ist das im Schnitt eben darauf hinausgelaufen, dass Frauen weniger bekommen als Männer, nämlich meistens nur die Hälfte. Aber immerhin bekommen sie etwas und sind in der Lage, sich dann bei einer Scheidung oder wenn der Ehemann gestorben ist, auch zu versorgen. Und das war ein Fortschritt in der damaligen Zeit, so die Argumentation. Aber heute sind wir ja deutlich weiter. Heute haben wir Rechte, die uns auch zugestanden werden. Heute leben wir in Nationalstaaten und dort ist die Gleichheit von Männern und Frauen im Idealfall sowieso festgelegt. Und dieser Vers hat keinerlei Relevanz mehr. Andere Verse aus dem Koran gelten ewig. Also man unterscheidet zwischen kontextgebundenen Versen und zwischen Versen mit ewiger Gültigkeit. Und auch da gibt es dann Koranverse, in denen werden die gläubigen Frauen und die gläubigen Männer gleichermaßen adressiert. Da würde man jetzt sagen, das zeigt den Geist des Koran, dass alle Menschen gleich sind und auch Mann und Frau gleich sind. Und dieser Vers wäre nicht überholungsbedürftig oder den kann man immer wieder zitieren.
Warum setzt sich diese Sicht des Koran gegenüber diesem härteren, diesem rigideren, auch diesem die Frauen nicht als gleiche betrachtenden Koran so wenig durch?
Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, auf die die Antwort nicht so leicht fällt, weil wir haben einen unglaublichen Aufschwung dieses ultrakonservativen Islam mit einem sehr engstirnigen Koranverständnis. Und man kann es vielleicht nur dadurch erklären, dass viele Menschen weltweit verunsichert sind von den Dynamiken der Globalisierung, dass sie sich zurücksehnen nach einem festen Regelkorsett, selbst wenn es repressiv sein sollte. Immer noch besser ein repressives Korsett als gar keines. Man fühlt sich oft verloren, weil die Versprechen der Moderne nicht eingetreten sind. Ja, die Moderne ist ja angetreten mit dem Versprechen Gleichheit für alle, Wohlstand für alle, Bildung für alle. Und wenn Sie sich die Welt anschauen, dann sind wir ja noch weit davon entfernt. Es gibt Verlierer der Globalisierung, Verlierer der Moderne. Und genau diese Leute sind die Ersten, die immer nach einem fundamentalistischen Islam rufen, die diejenigen sind, die sagen, wenn es uns auf der Erde schon schlecht geht, dann wollen wir wenigstens Handwerkszeug haben, dass wir ein gottgefälliges Leben führen können und dann später im Paradies die Früchte ernten.
Susanne Schröter ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Frau Schröter, es gibt natürlich auch die These, dass der Kolonialismus nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung ist. Ist das stichhaltig?
Ja, wir können sehen, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dass es immer dann fundamentalistische Bewegungen gab, wenn eine Region in der Krise war, wenn der Islam in der Krise war. Und eine der letzten Krisen ist eben ausgelöst worden durch den Kolonialismus, durch den Zerfall des Osmanischen Reiches und das Vordringen europäischer Kolonialmächte, vor allem natürlich der Franzosen und der Engländer in islamisches Kernland. Und da haben sich viele gefragt, auch viele Intellektuelle, wie konnte das eigentlich passieren? Wieso hat Gott zugelassen, dass wir jetzt verlieren? Ja, er hat uns doch versprochen, dass der Islam die wahre Religion ist, die richtige, und dass sie sich über die ganze Welt ausbreiten wird. Und am Anfang im 7., 8. Jahrhundert hat sich ja der Islam in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ausgebreitet bis nach Europa hinein.
Ja, in Spanien.
Und genau. Und das war ja immer die Bestätigung dafür, dass man der richtigen Religion anhängt. Und jetzt bricht alles zusammen. Das war eben erklärungsbedürftig. Und eine Erklärung war, dass die Menschen vom wahren Glauben abgefallen sind. Ja, und in dieser Zeit, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind einige Gelehrte mit ganz neuen Theorien, mit einer ganz neuen Theologie auch an die Öffentlichkeit getreten. Das war in Ägypten beispielsweise Mohammed Abdu. Und der hat gesagt, wir sind in einem Zustand der Schwäche gegenüber den europäischen Kolonisatoren, weil unsere Herrscher korrupt sind, weil wir Gottes Weg verlassen haben und weil wir auch unseren Verstand nicht mehr gebrauchen. Und er hat gefordert, dass man eine komplette Erneuerung macht, zurück zu den Quellen des Islam, also zu Koran und Sunna auf der einen Seite, aber keine Auslegung im Sinne der Tradition begeht, sondern eine vernunftgeleitete Auslegung. Mhm. Ja, und das ist schon eine Neuerung. Er hat also alle alle tradierten Elemente über den Haufen geworfen und hat gesagt, Gott hat dem Menschen Verstand gegeben. Und mit diesem Verstand können wir uns jetzt auch den Koran anschauen und können gucken, was wir davon in die Tat umsetzen wollen. Heute wird Abdu und andere, die auch in der Zeit gewirkt haben, die werden sowohl genutzt von den progressiven Muslimen als auch von den Salafisten. Das ist interessant, ja. Aber beide Strömungen gehen auf eine Modernisierungsbewegung innerhalb des Islam zurück, die eben eine Antwort auf diese große Krise war. Und das zeigt eigentlich, dass man mit den gleichen Quellen in sehr unterschiedlicher Weise umgehen kann und zeigt auch, dass sowohl der progressive Islam als auch der Salafismus beides Modernisierungsbewegungen sind.
Modernisierungsbewegungen, und das ist ja vielleicht auch das Hoffnungsvolle daran, also es gibt Bewegung, also auch der Islam ist heute in völlig unterschiedlichen Daseinsformen tatsächlich noch zu finden. Sie haben Indonesien als Beispiel für einen fortschrittlichen Islam genannt und im Rahmen der Geschichte hat er sich eben auch immer wieder verändert. Ich habe manchmal den Eindruck, in Deutschland wird das so diskutiert, als wäre Islam in Stein gemeißelt und so wie er jetzt erscheint, ist er halt.
Ja, das ist wirklich fatal. Auch die Forderung, der Islam brauche jetzt endlich eine Aufklärung. Der Islam hat mehrere Aufklärungen schon gehabt und war auch am Anfang seines Entstehens eine aufklärerische Religion. Auch da hat man darüber diskutiert, welchen Weg soll man denn einschlagen. Da wurde die Debattenkultur gepflegt. Und in vielen Stadien der Geschichte war der Islam dem Westen weit voraus, ja. Nehmen Sie beispielsweise Al-Andalus. Mhm. Al-Andalus, da waren die Künste in Blüte, die Wissenschaften in Blüte. Da wurden die antiken Denker, die griechischen Denker übersetzt von muslimischen Gelehrten. All das ist jetzt gar nicht mehr denkbar,
ohne die,
ja.
Ohne die hätten wir sie
ohne,
gar nicht.
Ohne die hätten wir die gar nicht, ja. Da haben wir auch dem Islam sehr viel zu verdanken. Aber gerade durch den Kolonialismus, übrigens auch durch das Osmanische Reich, die haben ja auch alles eingefroren. Da gab es dann, ja, Rückwärtsbewegung, könnte man das vielleicht nennen. Und heute sind wir in einer Phase, in der beides geht, ja. Wir haben auf der einen Seite konservative Muslime, die möchten, dass alles bleibt, wie es war. Und dann an beiden Flügeln haben wir auch Bewegung. Wir haben natürlich Denker und Aktivisten, Aktivistinnen, die den Islam in einer sehr progressiven Weise auslegen möchten. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich eine fundamentalistische Bewegung, gerade unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund, deren Eltern schon hier waren, zum Teil die Großeltern schon. Die sind nie richtig angekommen. Die fühlen sich zerrissen zwischen der Herkunftskultur und der Mehrheitsgesellschaft und suchen ihr Heil jetzt in einem Regelislam, der wirklich schlecht passt. Und am ganz rechten Rand würde ich sagen, da haben wir Salafisten und Dschihadisten, die jetzt versuchen, eine rückwärtsgewandte Utopie in die Tat umzusetzen, einmal in den eigenen Communities, aber eben auch in einem Handlungsrahmen, der versucht, mit Gewalt etwas herbeizubomben, was nun glücklicherweise eigentlich nicht mehr in die jetzige Zeit gehört.
Wir werden gleich darüber reden, wie hier bei uns in Deutschland mit solchen Strömungen umzugehen ist. Vorher ist eigentlich schon wieder Zeit für Ihren nächsten Musiktitel. Und da habe ich hier stehen auf meinem Zettel Tracy Chapman, Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Wow. wohlverdiente Applaus für Tracy Chapman war das. Stand by Me haben wir gehört auf Wunsch meines heutigen Gastes im H2 Doppelkopf. Das ist die Frankfurter Professorin für Ethnologie an der Goethe-Universität, Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam, außerdem im Cornelia-Goethe-Zentrum für Geschlechterforschung, Vorstandsmitglied im Deutschen Orient-Institut. Wahrscheinlich habe ich noch die eine oder andere Funktion vergessen, Frau Schröter. Wenn Sie als gestandene Frau, als eine Frau, die wirklich Karriere gemacht hat, die anerkannt wird überall, wenn Sie in eine Moschee gehen, wie Sie das gemacht haben für Ihr aktuelles Buch, und ein Mann gibt Ihnen die Hand nicht, was empfinden Sie da?
Gar nichts. Ich bin Ethnologin. Also
da steht man dann drüber?
Ja, ich bin viel gereist. Ich kenne andere Sitten und von daher ist das nichts, was mich sonderlich tangiert. Wenn jemand mir freundlich und höflich gegenüber tritt und seine Form des Grußes anbietet, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich sage, ich bin Ethnologin. Ich erwarte nicht, dass hier jemand, der nicht ohnehin mit dieser Begeisterung für das Fremde und mit entsprechenden Erfahrungen ausgerüstet ist, das genauso sieht. Ja, und von daher diskutiere ich auch mit meinen muslimischen Gesprächspartnern, Partnerinnen darüber, dass sie sich auch hineinversetzen sollen in einen nicht-muslimischen Deutschen, der sich davon möglicherweise beleidigt fühlt, oder in eine Deutsche, die sich nicht anerkannt fühlt, weil ihr ein Imam nicht die Hand gibt, wie das Frau Klöckner von der CDU geschehen ist. Und deshalb würde ich dafür werben, doch nochmal auszutauschen, was der eine oder die andere mit ihrer speziellen Art des Grußes wirklich meint.
Ja, und vor allen Dingen mit der geschlechtsspezifischen Art des Grußes. Also wenn Männer und Frauen nicht die Hand gegeben würde, wäre es ja nochmal ein anderes Problem. Das Problem scheinen ja die Frauen zu sein, oder?
Ja, das Problem scheint zu sein, dass der Kontakt zwischen den Geschlechtern als extrem gefährlich gesehen wird. Dass alltägliche Handlungen ganz stark sexualisiert sind. Und da muss ich sagen, habe ich auch ein Problem mit. Dahinter steht natürlich, dass Frauen grundsätzlich was sehr Bedrohliches sind für einen Mann. Das ist ja auch die Idee der Verhüllung der Frauen, die viele Musliminnen praktizieren. Sie glauben ja, dass Männer außer Rand und Band geraten, wenn sie einen weiblichen Körper, weibliches Haar sehen. Man kann das ja bis zum Exzess treiben, wie das einige Salafisten tun, dass sie selbst glauben, dass die weibliche Stimme schon geeignet ist, wenn man sie hört, dass dann die Welt aus den Fugen gerät. Das passiert nur dann, wenn man nicht gelernt hat, unkompliziert mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Aber in unserer Gesellschaft tun wir das mittlerweile. Und da habe ich schon meine Kritik auch an Muslimen, die der Meinung sind, dass sie alles sexualisieren müssen und dann die Frauen dazu verdonnern, darauf zu achten, dass Männer nicht auf dumme Gedanken kommen.
Im Prinzip ist das despektierlich auch für die Männer, aber die Frauen haben dann die Last zu tragen, oder?
Die Frauen haben die Last zu tragen, aber ich sage auch, und das sagen ja auch einige Männer, also Ahmed Mansur beispielsweise, Psychologe aus Berlin, der sagt, das beleidigt ihn auch. Er ist doch kein Tier, ja. Eben.
Frau Schröter, wenn man sich die Diskussion in Deutschland ansieht, dann ist man zum Teil ja überrascht, wer sich da im Moment alles aufschwingt zum Verteidiger der Frauenrechte. Auf der anderen Seite kommt mir vieles, was wir jetzt so diskutieren, auch ja fast bekannt vor. Also die Unterteilung von Frauen in Huren und Heilige beispielsweise, das hatten wir hier auch. Also die einen sind sittsam und wer im Minirock rumläuft, sollte sich nicht wundern, wenn er vergewaltigt wird. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit den 90er Jahren auch bei uns strafbar. In den 70er Jahren war noch die Zustimmung des Mannes erforderlich, wenn die Frau arbeiten gehen wollte. Das ist hier in Deutschland alles noch nicht so lange her, dass diese Fortschritte erreicht worden sind. Manchmal muss ich sagen, und ich höre das auch von weiblichen Bekannten, im tiefsten Innern meines Herzens nervt es mich auch, dass wir uns jetzt wieder mit diesen Problemen auseinandersetzen müssen. Ist man damit islamophob?
Ach, absolut nicht. Wir reagieren oft genervt auf diese Dinge, weil wir es gerade erst durchgekämpft haben. Mhm. Ja, weil sich ja viele noch erinnern können, dass sie gekämpft haben gegen patriarchalische Sitten und Bräuche. Dass wir auch im Recht erst die Gleichberechtigung seit ganz kurzer Zeit haben. Und dass wir nicht zurück wollen. Ja, wir wollen nicht zurück und wir wollen auch nicht Dinge aufgeben, die wir gerade erreicht haben, nur weil Muslime glauben, dass für sie eben andere Dinge gelten oder dass ihr Gott das von ihnen verlangt. Und deshalb ist die Diskussion um die Geschlechterrollen auch eine besonders hitzige bei uns. Ja, übrigens in anderen Ländern auch. Also am erbittertsten wird immer gestritten darum, ob die Gleichberechtigung von Männern und Frauen Bestand haben soll oder ob Männer und Frauen ungleich sind. Komplementär sagt man da euphemistisch dazu. Mhm. Nehmen Sie mal den arabischen Frühling, ja, sowohl in Ägypten als auch in Tunesien, als die Islamisten die Wahlen gewonnen hatten. Das Erste, was sie machen wollten, war die Gleichheit von Männern und Frauen aus der Verfassung zu streichen. In beiden Fällen ist es nicht geglückt. Aber darum wird eben gestritten, weil Geschlechterverhältnisse sind auf der einen Seite was eminent Politisches. Das geht bis in die Ebene des Staates hinein. Das durchzieht das Recht. Aber es ist auch was sehr Privates. Das heißt, der Einzelne und die Einzelne sind davon tangiert in ihren Lebensentwürfen, in ihren Handlungsspielräumen. Und ja, von daher reagieren viele nicht-muslimische Frauen und Männer, aber auch viele muslimische Frauen und Männer, muss man nämlich auch sagen, doch sehr empfindlich, wenn plötzlich eine Muslima oder ein Muslim kommt und sagt, ja, aber wir wollen Geschlechtertrennung in Schulen, die Mädchen sollen nicht mit auf die Klassenfahrten oder nehmen nicht am Schwimmunterricht teil oder da wird jemand nicht die Hand gegeben oder ähnliches mehr, weil wir das mit gutem Grund als Rückschritt empfinden.
Da gibt es ja die beiden Strategien, Frau Schröter, habe ich den Eindruck. Also wie geht man um mit solchem Verhalten? Das eine ist dieses Laissez-faire, also bloß keine Bunkermentalität und keinen Trotz evozieren. Und auf der anderen Seite dann eben Härte, klare Kante zeigen. Was würden Sie da favorisieren?
Also ich finde es richtig, wenn wir uns verständigen auf klare Richtlinien, wenn wir auch stehen zu dem, was wir erreicht haben und nicht sagen, unsere Identität besteht ausschließlich daraus, dass wir tolerant sind. Das ist Quatsch, ja, weil wir uns dann auch natürlich sehr angreifbar machen durch, ich sag mal, Akteure und Akteurinnen, die sehr genau wissen, was sie wollen, die zum Teil totalitäre Ideen von der Welt haben, dann kann man dann ja gar nichts mehr entgegensetzen. Von daher halte ich das für falsch. Ich glaube aber nicht, dass man in jedem Fall alles durchexerzieren muss. Also beispielsweise, wenn eine muslimische Schülerin ihrem Lehrer nicht die Hand gibt, dann ist es bestimmt falsch, diese Schülerin jetzt total zu attackieren, weil sie die Schwächere ist. Aber ein Lehrer könnte dann die Eltern zitieren und sagen, was erzählen Sie Ihrem Kind zu Hause? Bei uns herrschen eben andere Sitten und da ist man auch gehalten, diese zu beherzigen, also auf der Ebene zu agieren. Ich würde immer dafür votieren, gelassen zu agieren, gelassen, aber bestimmt. Ja, und auch zu gucken, wie vermittelt man seine eigenen Werte. In Einzelfällen sicherlich muss man einfach nur klare Kante zeigen. Also ich wäre beispielsweise nicht bereit, eine Studentin mit Niqab in meinem Seminar zu dulden.
Das ist der Gesichtsschleier, ne?
Ja, der Gesichtsschleier. Also in diesen Fällen wäre ich dafür, sehr deutlich und sehr klar und ausnahmslos unsere eigenen Regeln durchzusetzen. In anderen Fällen muss man gucken, dass man ja vielleicht auch kompromissbereit ist. Aber letztendlich glaube ich, dass wir auch selbstbewusst zu dem stehen können, zu den Werten und Normen stehen können, die wir hier bei uns haben.
Zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur ist Susanne Schröter. Der von Ihnen eben schon mal angesprochene Berliner Psychologe Ahmad Mansur hat sich letzthin wirklich bitter beklagt. Und zwar sieht er insbesondere bei den linksgrünen Milieus eine Tendenz, so auf Kuschelkurs zu gehen mit extremeren Moslems. Und er sagt, ihr fallt uns in den Rücken, also den kritischen Moslems, die versuchen, in der Präventionsarbeit gegen Salafismus und für die Gleichstellung von Mann und Frau zu arbeiten, wenn ihr sozusagen sagt, wir sind so kultursensibel und machen alles mit.
Hat er absolut recht. Stimme ich ihm absolut zu. Ich finde, wir und die Politik insbesondere, wir lassen die liberalen Muslime absolut alleine. Wir lassen die im Regen stehen. Wir geben ihnen nicht die Möglichkeit, gleichermaßen zu partizipieren, wie beispielsweise erzreaktionären Verbandsvertretern. Und das kann überhaupt nicht sein. Also das ist eine unmögliche Richtung, in die Politik da teilweise marschiert. Ja, also wenn man weiterhin mit einem Verband wie DITIB zusammenarbeitet, ohne nochmal genau zu überprüfen, wen hat man denn da eigentlich vor sich? Wenn man die großen Verbände, die allesamt ja sehr konservativ, erzkonservativ sind, teilweise auch unklare Positionen haben in den zum radikalen Islam und es da fließende Übergänge gibt. Wenn man die jetzt priorisiert, für die Muslime in Deutschland zu sprechen, dann macht man unglaublich viel kaputt. Also erstens sind sie nicht die Vertreter, rein numerisch nicht. Sie sind nur eine Minderheit. Sie sind gut organisiert. Sie entsprechen unserem Lobbyverständnis. Deshalb werden sie auch gerne gehört. Aber sie vertreten nicht den Islam, der hier am besten geeignet ist, der integrative Funktionen hat.
Sie sprechen im Prinzip an auch die Kritik an der Deutschen Islamkonferenz, die sich sehr auf die großen Verbände gestützt hat.
Ja, selbstverständlich. Das ist eine absolute Fehlentwicklung, die man deshalb gemacht hat, offensichtlich, weil man dachte, man hat dann irgendwelche Mehrheiten an Land gezogen. Wir hatten unser Gespräch damit begonnen, dass der Islam vielfältig ist. Der Islam ist nicht nur vielfältig, er hat auch keine Kirchen ausgebildet. Und jetzt so zu tun, als ob man da die Kirchen identifizieren möchte, mit denen man zusammenarbeitet, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Es ist kompliziert und es erfordert auch ein bisschen Kreativität, sich Modelle zu überlegen, in denen möglichst viele Muslime partizipieren können. Und zwar solche, die unterschiedlichen Flügeln angehören. Dazu würden aber auch progressive Intellektuelle zählen, Aktivisten zählen, Wissenschaftler zählen, muslimische Politiker, die nicht alle organisiert sind in einer religiösen Gemeinschaft. Ja, und gerade das zeichnet ja viele aus, dass sie sagen, die Religion steht nicht an erster Stelle in meinem Leben, sondern das sind andere Dinge. Das ist mein Beruf, das ist mein soziales Engagement, das sind meine Freunde, das ist meine Familie. Diese Leute müssen wir mit ins Boot holen. Wir können nicht sagen, es sind nur die Verbandsvertreter, die jetzt berücksichtigt werden. Ich will die Verbandsvertreter nicht ganz rauslassen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich glaube, im Moment macht man einfach den großen Fehler, dass man sie stilisiert zu den Vertretern des deutschen Islam. Und das sind sie nicht.
Frau Schröter, wie würden Sie sich im Idealfall ein Zusammenleben der Muslime und Nicht-Muslime in Deutschland vorstellen?
Ich würde mir vorstellen, dass wir vor allem auf der Ebene der ganz normalen Bevölkerung viel mehr Kontakt hätten, dass wir uns viel mehr austauschen, dass wir nicht nur Dialogzirkel auf der Funktionärsebene haben, da funktioniert das ja schon alles ganz gut, aber dass wir in den Stadtteilen doch sehr viel mehr Möglichkeiten, Räume, Denkräume, Begegnungsräume haben, in denen sich Bürger und Bürgerinnen, ganz egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher Weltauffassung, welcher sozialen Schicht begegnen können und vielleicht etwas Sinnvolles für ihren Stadtteil tun können. Weil gemeinsam etwas Positives zu tun, das schweißt ja Menschen bekanntlich zusammen.
Vielen Dank, Susanne Schröter, Professorin für Ethnologie an der Frankfurter Goethe-Universität und da insbesondere mit dem globalen Islam befasst. Frau Schröter, weil uns die Zeit wegläuft, konnten wir kaum darüber reden, wie Sie selber zum Islam gekommen sind. Ich will Sie aber nicht aus dem Studio entlassen, ohne eine Frage wenigstens gestellt zu haben. Ich habe gelesen, dass am Anfang Ihrer Islamfreude Karl May stand. Gut erfunden oder tatsächlich wahr?
Nein, es ist tatsächlich wahr. Ich war als Kind Karl-May-Leserin und bin natürlich auch mit den Abenteuern der fiktiven Heldengestalt Haji Halef Omar konfrontiert gewesen und habe dann später einfach ein Interesse entwickelt, einerseits am Islam, aber überhaupt an fremden Ländern. Und man kann ja über Karl May vieles sagen, auch vieles Schlechte sagen. Er hat ja auch alles sich ausgedacht. Aber bei mir hat diese Lektüre doch dazu geführt, dass ich mich dann später und auch als Jugendliche schon sehr interessiert habe für andere Kulturen, für andere Länder. Und das ist ja dann später mein Beruf geworden und insbesondere auch die Beschäftigung mit der islamischen Welt, die ich immer noch absolut faszinierend finde.
Susanne Schröter, schön, dass Sie hier im Studio waren. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und jetzt hören wir Mercedes Sosa. Gracias a la vida.
Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto,